Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem politisch ganz düsteren Lied des Propheten. So heißt der Roman des irischen Schriftstellers Paul Lynch auf Deutsch. Sein Name ist inzwischen in vieler Munde, denn Paul Lynch hat für dieses Buch letztes Jahr den Booker-Preis gewonnen. Die prestigeträchtigste literarische Auszeichnung in Großbritannien, die immer weltweite Aufmerksamkeit garantiert. Neulich war Paul Lynch kurz in Deutschland. Wir haben ihn getroffen. Freuen Sie sich mit mir auf das Gespräch mit ihm. Sie hören gleich die Stimme von Paul Lynch, dem Schriftsteller aus Irland. Er ist Jahrgang 1977, war früher Journalist, Filmkritiker und schon Mitte 40, als sein erster Roman erschien. Drei weitere folgten, einer davon, Grace, wurde auch ins Deutsche übersetzt und war ein schöner Erfolg. Schon mehrfach preisgekrönt, genießt Paul Lynch jetzt aber erstmals internationalen Ruhm, denn für seinen jüngsten Roman Prophet Song, das Lied des Propheten, hat er den Booker Prize 2023 bekommen. Die renommierteste Auszeichnung für ein englischsprachiges Buch aus dem Commonwealth, und das bedeutet auch immer für die ganze literarische Welt, alle kennen ihn jetzt. Guten Tag, willkommen, welcome Paul Lynch.
It's good to be here.
Ja, wie fühlt es sich an, richtig berühmt zu sein?
It's an adjustment. There's a period of time where you're trying to remember who you used to be, because
ja, es ist eine Umstellung. Ich versuche mich an die Zeit zu erinnern, wer ich einmal war. Und ich war jemand, der in seinem Schreibzimmer saß und eine gewisse Ruhe hatte. Und jetzt plötzlich bin ich der CEO von Paul Lynch.
And now I'm just the CEO of Paul Lynch.
The CEO sozusagen, der Corporate Executive Officer. Ihr Roman, Mr. Lynch, ist ja richtig dunkel. Und er beginnt auch, als es dunkelt, am Abend in einer ruhigen Wohngegend in Dublin. Hier lebt die Familie Stack, die Mutter Eilish, sie ist eine Wissenschaftlerin, der Vater David, ein Gewerkschaftsführer mit den vier Kindern, das Jüngste ist noch ein Baby. Und dann klopft es an der Tür. Wer steht da draußen?
So Eilish answers the door and she meets two faces.
Eilish öffnet die Tür und da stehen plötzlich zwei Gesichter vor ihr vom GNSB. Das ist die Geheimpolizei Irlands. Und eigentlich hat Irland gar keine Geheimpolizei. Und das ist schon ein Indiz dafür, dass etwas Düsteres passiert ist. Und es hat Wahlen gegeben. Nach diesen Wahlen ist eine populistische Regierung an die Macht gekommen. Und so langsam driftet Irland in Richtung Diktatur. Es gibt plötzlich ein Gesetz über die Gewalten im Ausnahmezustand. Die Medien werden stärker kontrolliert und die meisten Leute wollen das noch nicht wahrnehmen. Ebenso eben auch Eilish. Für die ist es erstmal nur wichtig, ob die Milch im Kühlschrank ist und wie sie die Kinder zur Schule bekommt. Sie hat einen Vater, Simon, der dement ist. Ihr Ehemann ist ein Gewerkschaftsfunktionär, der will eine Gewerkschaftsdemonstration organisieren und genau deshalb hat der Geheimdienst ihn kontaktiert, weil er ein führender Gewerkschafter ist und sie wollen diese Demonstration verhindern. Und so langsam merkt man, dass diese Welt, die wir kennen, diese normale Welt war, da kommt etwas in Bewegung und es kommt etwas ins Haus. Und das ist der Staat.
Something at that moment comes into the house and that's effectively the state.
Dieses Klopfen, das ist so konkret wie metaphorisch. Es steht eben für das Anklopfen einer neuen Zeit. In Irland ist diese autoritäre Partei an die Regierung gekommen und sie verwandelt das Land in einen, ja, totalitären Staat. Erst langsam, dann immer drastischer. Presse und Institutionen werden gleichgeschaltet, Kritiker werden verfolgt. Eilish Mann, der ein prominenter Gewerkschaftsführer ist, kommt von einer Demonstration nicht zurück. Und ja, und Eilish steht jetzt plötzlich alleine da mit den Kindern und sagt sich anfangs ständig, das kann doch gar nicht wahr sein. So etwas kann doch bei uns nicht geschehen. Wir sind doch ein freies Land. War, Mr. Lynch, dieses It can't happen here so die zentrale Idee, der Anfangsgedanke für einen Roman?
I don't know if it was essentially the starting point, but it's a key theme. It's a key idea. Denial is essentially what we're talking about.
Nun, es war nicht unbedingt der Ausgangspunkt, aber es ist natürlich ein Schlüsselthema. Und Eilish verleugnet die Realität. Sie will nicht wahrhaben, was passiert ist, seitdem es bei ihr an die Tür geklopft hat. Und wir alle verleugnen die Realität in gewisser Weise. Wir alle, die wir im Frieden aufgewachsen sind, in einer liberalen Demokratie aufgewachsen sind, wir denken, es geht immer so weiter. Und Eilish erkennt nicht das Ausmaß dessen, was sich verändert hat. Und sie glaubt immer noch, dass der gesunde Menschenverstand sich durchsetzen wird. Und dann ruft ihre Schwester aus Kanada an und sagt ihr, die Geschichte ist eine stumme Erinnerung an die, die es nicht rechtzeitig geschafft haben, zu fliehen. Und das wird dann zu einem wichtigen Thema. Wann soll man gehen? Wann muss man gehen? Und wenn wir uns beispielsweise alte Dokumentarfilme anschauen über andere Diktaturen, dann neigen wir dazu zu sagen, oh, ich hätte Bescheid gewusst. Ich hätte genau den Moment gewusst, in dem man nicht mehr bleiben kann, in dem man das Land verlassen muss. Und ich frage mich, ist das so sicher? Wissen wir das wirklich? Und genau darum geht es, wie komplex das Leben ist. Und dass die Wirklichkeit sich verändern kann und wie sehr wir in unser eigenes Leben irgendwie auch schon verstrickt sind.
But just how enmeshed we are in our lives.
Auf dieses Bleiben oder Gehen, darauf kommen wir noch, Mr. Lynch. Damit kommen Sie nicht durch. Das sagt immer Eilishs Vater, um den sie sich kümmert, ein ums andere Mal, also wenn es um die Maßnahmen der Regierung geht. Und diesen Satz haben wir Deutsche besonders gut im Ohr, weil damals, als Hitler und Co. an die Macht kamen, es auch oft hieß, das geht jetzt zu weit, damit werden sie nicht durchkommen, die Bevölkerung wird rebellieren, das Ausland wird einschreiten. War ja das eine der historischen Folien, auf denen Sie die Handlung auch aufgebaut haben, 1933 in Deutschland?
Germany was definitely in my thoughts. The collapse of Syria was in my thoughts.
Ich habe an Deutschland gedacht, ich habe aber vor allem auch an Syrien gedacht, an den Zusammenbruch dieses Landes und generell an politische Zusammenbrüche von Staaten, die dann in den Totalitarismus verfallen oder abgleiten. Aber es ging mir nicht darum, jetzt ein Szenario auszuarbeiten, sondern eben gleich mehrere, ich würde sogar sagen, metaphysische Realitäten zu schaffen, die fast eine mystische Komponente erreichen. Und es ist auch kein Roman, der in der Zukunft spielt, wie man vielleicht glauben könnte, sondern es ging mir dabei sehr um das Heute und was wir uns als Menschen immer wieder antun und wie starr und stur wir irgendwie sind, wenn es um unsere menschliche Kondition geht. Und wir Menschen tun uns immer wieder solche Situationen an. Darum geht es mir.
Sie halten die Geschichte ganz im Privaten. Die Politik wird nur in ihren Auswirkungen auf die Familie sichtbar. Es gibt keine politischen Figuren, Führer, Reden oder Ähnliches. Was war das für eine Entscheidung, Paul Lynch, nur die Betroffenen zu zeigen oder die Ausführenden, also Polizei und Geheimdienst, aber nicht die Politiker, die das alles anordnen und auslösen?
I'm going to take you back for a moment back to the Iliad. How that book foregrounds the politics, it foregrounds the great heroics and the action.
Nun, in der griechischen Mythologie, in der Ilias, wird ja Politik in gewisser Weise vorausgesehen, bevor dann die Helden einschreiten. Aber das Leben ist ja anders. Würde man die Ilias einfach auf den Kopf stellen, dann käme man zu Figuren wie Eilish Stark. Und Politik steht ja nie im Zentrum des individuellen Lebens, sondern im Zentrum eines Lebens steht dann die Frage, habe ich genug Milch im Kühlschrank? Also das ist dieses Existenzielle. Und mir ging es nicht darum, eine Regierungspolitik aufzuzeigen. Das war nicht das, was ich wollte, sondern es ging mir um den Hintergrund. Autoritäre Regimes kommen und gehen, aber das Resultat auf die Menschen, auf die Gesellschaft, auf Familien ist immer das Gleiche und es ist individuell. Und ich wollte wie in einem Vergrößerungsglas mir anschauen, was macht das mit uns Individuen? Was macht das mit unserem Leben, mit unserem Alltag?
The material reality of the individual and what they have to deal with, and that's what interests me.
In Ihrem Irland kommt es dann aber doch zum Aufstand. Ein Bürgerkrieg bricht los, eine Rebellenarmee formiert sich, ja, und plötzlich donnern Kampfjets über die Häuser. Es wird bombardiert und geschossen und Eilish kommt sich vor wie in den Nachrichten. Und dieses Motiv, dieses, ja, bin ich hier in den Nachrichten, sehe ich hier eigentlich die Nachrichten im Fernsehen, das machen Sie ganz stark, Herr Lynch. Und nie denkst du dran, dass es dir widerfahren könnte in deinem Land, in deiner Stadt. Das wollten Sie zeigen, nicht wahr?
I don't have goals as a writer, in that sense, but When I was writing this book, I was thinking about how when I was a kid.
Man stellt sich ja als Schriftsteller auch gewisse Ziele und ich erinnere mich einfach daran, als ich Kind war in den 90er Jahren in Irland, mein Abendbrot aß, gleichzeitig Fernsehen schaute und immer Bilder der Zerstörung sah, biblischen Ausmaßes. Und dieses Bombardiertwerden, diese Bilder von Gewalt oder Krieg, die wie ein Spektakel auf uns wirken, haben ja irgendwie dazu geführt, dass unsere Kontrollmechanismen, unsere Art, wie wir uns davor schützen, unsere eigenen Schutzmechanismen es nicht mehr zulassen, dass wir diese Bilder an uns heranlassen. Und ich habe geglaubt, dass in einer Fiktion ich wieder zurückkehren kann zum Herzschlag des Problems. Ich möchte, dass der Leser ab einem gewissen Punkt nicht nur Sympathie für Eilish empfindet, sondern Empathie. Und dass dem Leser irgendwann klar wird, Eilish ist ja auch so ein Flüchtling, den ich da immer in den Nachrichten sehe und die ich normalerweise immer ignoriere. Weil natürlich diese Bilder, die wir in den Nachrichten sehen über Flüchtlinge, führen dazu, dass wir es komplett ignorieren. Und wenn man sich aber mit Eilish identifiziert, wenn man für sie Empathie empfindet und sich fragt, warum nimmt jemand ein Flüchtlingsboot? Was muss man alles aufgeben? Was muss man alles zurücklassen? Wie verzweifelt muss man sein, um in ein Boot zu steigen? Das ist es, um was es mir geht, weil in den Nachrichten sind Flüchtlinge oder Geflüchtete zu visuellen Objekten geworden. Und in einer Fiktion habe ich die Chance, diesen Menschen ihre Würde wiederzugeben.
Der Roman wird von Kapitel zu Kapitel schlimmer, brutaler. Irgendwann geht es nur noch ums nackte Überleben und dann wird es eine Flüchtlingsgeschichte. Eilishs Schwester schickt aus Kanada Geld. Legal kann man in Irland längst nicht mehr ausreisen. Jetzt muss sich die übrig gebliebene Familie Stack zwielichtigen Schleppern anvertrauen. Ein weiteres Drama bahnt sich an. Und auch dieses Jahr, das kennen wir durch die Fernsehbilder, auf die wir auch nicht mehr groß achten. Und daran wollen Sie uns erinnern, auch an diese Tragödie, bei der Tag für Tag Menschen ihr Leben riskieren und sterben und alles aufgeben?
There is a line that Nietzsche said, somewhere to the effect that pity requires a great amount of imagination.
Nietzsche hat einmal gesagt, Mitleid braucht viel Fantasie. Und bei diesen Geflüchteten, bei diesen Asylsuchenden, die verfolgt werden in ihren Ländern, da füllen wir, wenn wir an sie denken, ihr Schicksal schon gar nicht mehr mit unserer Fantasie aus. Und was ich gelernt habe, als ich dieses Buch geschrieben habe, ist, dass jemand wie Eilish Stack die Mutter ist, die Ehefrau ist, die Tochter ist, die berufstätig ist, die aus der Stadt kommt, die ein sehr komplexer Mensch ist. In dem Moment, wo sie zu einer Geflüchteten wird, wird sie total reduziert als Mensch. Und Schicht pro Schicht nimmt man ihre Identitäten weg, bis sie keine Person mehr ist, sondern nur noch irgendein Ding. Also jemand, der in ein Flüchtlingsboot steigt oder der sich im Kofferraum eines Autos versteckt oder irgendwo auf einem LKW. Und das wollte ich aufzeigen, wie es dazu kommt.
Get in the back of a lorry or you will do those things that seem absolutely just beyond the pale.
Und zuvor wird Eilish zerrissen in diesem Konflikt, bleiben oder weggehen. Das haben Sie vorhin schon angesprochen, Mr. Lynch, was das bedeutet, alles aufzugeben. Das Heim, die gewohnte Umgebung, das ganze frühere Leben. Von außen betrachtet ist es ja so einfach zu sagen, ja klar, bloß weg von hier.
How do you read the signs? We're in a present moment that's so complex, we can't even read the world around us now.
Wann beginnen wir, die Zeichen der Zeit zu erkennen? Das ist die Frage. Wir sind ja noch nicht einmal wirklich in der Lage, in dieser komplexen Welt die Zeichen zu lesen, die um uns herum erscheinen. Wir sind so verfangen irgendwie noch in unserem eigenen Leben, dass wir die Geopolitik meist außer Acht lassen, die natürlich einen Einfluss auf uns hat. Und irgendwo ist Eilish wie so eine griechische Heldin, die im Labyrinth gefangen ist und die nach der Wahrheit sucht, aber die Wahrheit lässt sich gar nicht mehr fassen. Und wir sind alle zurzeit in diesem Zustand. Wir sind wie so ein Streichholz in der Dunkelheit. Ja, und dann kommen wir wieder auf Eilish zu sprechen, die versucht, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die eigentlich viel zu groß für sie sind. Und ihr geht es nur darum, Entscheidungen zu treffen, um ihre Familie zu beschützen. Aber das Ausmaß dessen, was rund um sie herum geschieht, das übersteigt wahrscheinlich ihre Vorstellungskraft.
But the enormity of what's unfolding may be just too great for her.
Sie haben einmal in einem Interview gesagt, Herr Lynch, Ihr Roman sei ausdrücklich ein Klagegesang, eben ein Prophet-Song. Und ein Zitat von Bertolt Brecht haben Sie als Motto dem Buch vorangestellt. In den finsteren Zeiten wird da auch gesungen werden. Das ist ein berühmtes Gedicht in Deutschland. Sie kennen es auch aus Irland? Haben Sie es in der Schule gelernt?
I just read it and I notebooked it back in the day because things go into my notebook. And, but it seemed so important to me when I was writing this book. It seemed to be the perfect line because
nun, ich habe das einfach gelesen und das hat mich beeindruckt und ich habe es mir in mein Notizbuch geschrieben, weil ich finde, es ist ein perfektes Zitat. Wenn man als Schriftsteller einen so düsteren Roman schreibt, finde ich, dann muss man den Leser an die Hand nehmen und man muss es ihm vorsingen. Es muss Poesie sein, es muss eine gewisse Eleganz dabei sein. Und wenn Dante und Virgil in die Kreise der Hölle eindringen, dann ist Dante auch nicht allein. Und darum geht es mir letztendlich. Ich bin schon der Meinung, dass ich dann den Leser an die Hand nehmen muss als Erzähler. Und es war natürlich auch eine Verneigung an die epische Literatur.
It's a nod back to the epics as well.
Ja, aber an den Händen halten, den Leser an den Händen halten. Herr Lynch, ich muss gestehen, ich habe lange keinen so finsteren, deprimierenden und literarisch gleich so unglaublich starken Roman gelesen. Der hat mich richtig mitgenommen. Wie ist das, wenn Sie daraus lesen, wenn Sie Leute, Menschen treffen in Irland, jetzt auch in Deutschland, die diesen Roman lesen? Es gibt keinen Trost in diesem Buch und das macht es natürlich auch so stark. Aber wie ist es für Sie, Menschen zu treffen, die Ihren Roman jetzt schon kennen?
I've met thousands of readers at this point. You know, I've signed thousands and thousands of books.
Nun, ich habe tausende Leser getroffen, tausende Bücher signiert. Und es hat mich schon erstaunt, wie viele regelrecht begeistert sind und mir erzählt haben, dieses Buch habe sie seit ganz langer Zeit wieder etwas ganz Tiefes fühlen lassen, was sie so nach dem Lesen nicht mehr gefühlt haben. Und das ist schon eine sehr starke Reaktion, die man als Autor bekommen kann. Und da fühle ich mich auch wirklich geehrt. Und Fiktion ist nicht dafür da, nur zu unterhalten. Und ein Autor ist auch nicht dafür da, um Trost zu spenden, sondern ein Autor ist dafür da, die Wahrheit aufzuschreiben. Und eine Gleichung der menschlichen Wahrheit zu schaffen. Das ist das, was große Literatur letztendlich ausmacht und eben nicht Unterhaltung. Und wenn ein Leser ein Buch zu Ende gelesen hat, dann will er eben auch etwas mitnehmen, eine gewisse Vision einer Welt, die er so bisher nicht erkannt hat, die ihm so bisher nicht bewusst war. Aber er merkt dann plötzlich, dass diese Welt wahrhaftig ist.
What we want when we come out of a novel is to see a vision of the world that we did not know before, that we did not understand, and that to know that it's truthful.
Das Buch zur Stunde hat unsere Rezensentin Sigrid Löffler hier im Programm dieses Lied des Propheten genannt, ganz zu Recht, den Roman von Paul Lynch. Jetzt auf Deutsch bei Klett-Cotta, übersetzt von Eike Schönfeld. Vielen Dank Ihnen, Mr. Lynch, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Thank you for coming.
Thank you very much. It's been a great honor.
Und das Gespräch mit Paul Lynch haben wir vor 10 Tagen aufgezeichnet. Übertragen hat es für uns Jörg Taschmann. Auch ihm besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da betrachten wir uns heute die Kaiser von Rom, Herrscher über Volk und Reich. So heißt das neue Buch von Mary Beard auf Deutsch. Sie ist ja eine zwischen weit über die Universität hinaus bekannte Althistorikerin aus Cambridge. Fast alle ihrer vielen Bücher zur Antike, die sind auch bei uns erschienen. Etliche waren Bestseller. Nun eben dieses aktuelle, das unser Kritiker Michael Opitz gelesen hat. Er ist im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Ja, Mary Beard ist eine richtig populäre Autorin, berühmt für ihren auch zupackenden erzählerischen Stil. Nun fast 540 Seiten über die Kaiser in Rom. Ist das wieder so ein schöner historischer Schmöker von der Dame? Und man liest es gern weg.
Ja, in der Tat. Also man liest es so weg, dieses Buch, wie Sie so schön sagen, von Mary Beard. Und das ist darauf zurückzuführen, dass diese Frau ja also eine wirkliche ausgesagte Spezialistin für die römische Geschichte ist. Und Dazu hat sie so ein erzählerisches Talent. Also sie versteht es, ihr Fachwissen wirklich umzusetzen, sodass man sich auch als Laie, der davon nun nicht so viel Ahnung hat, aber wunderbar unterhalten fühlt. Und an ihrer Seite marschiert man in die römische Geschichte und ist erstaunt, was da alles passiert.
Welche Kaiser nimmt sie denn in den Blick? In welchem Zeitraum auch? Man sind ja echt viele, ne?
Ja, sie bewegt sich in der Zeit von Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus. Das sind etwa 300 Jahre. Und sie beginnt da, wo Caesar, Julius Caesar in Rom an die Macht kommt, also mit dem Ende der Republik und mit dem Beginn der Kaiserzeiten. Und in diesen etwa 300 Jahren, da gibt es etwa 30 Kaiser, berühmte darunter, Nero, Hadrian, Trajan, also alle sind da irgendwie mit bei. Das ist so diese Zeit. Und sie sagt, dieser Zeitraum ist insofern für die Auswahl ganz wichtig, weil, so formuliert sie es, wer sich im ersten Jahr vor Christus schlafen legt und wacht im zweiten Jahrhundert nach Christus auf, also hat 200 Jahre geschlafen, der wird die römische Welt noch so wiederfinden, wie er sie gesehen hat, als er sich schlafen gelegt hat. Und diese Konstanz, sagt sie, das versetzt ihr sozusagen die Möglichkeit, über diesen Zeitraum zu sprechen.
Sind das dann eher einzelne Porträts oder bindet Mary Beard diese Biografien dann so in die politische und soziale Geschichte und Entwicklung der jeweiligen Epochen, also sozusagen auch so eine Geschichte von Rom in dieser Zeit?
Ja, es werden also jetzt nicht Biografien an Biografien gereiht. Das ist auch gut so, glaube ich. Also das wäre ein bisschen langweilig geworden. Sondern sie sagt vielmehr, sie will herausfinden, was zeichnete den Kaiser damals aus? Also was gehört alles dazu, wenn man sagt, Kaiser von Rom? Da muss man daran denken, an Aufträge, die der erledigen musste, weil Papierkram zu bewerkstelligen war. Da mussten Speisen für ihn gekocht werden. Wo aß der Kaiser? Was war mit den Ehefrauen los? Also solche Dinge interessieren sie thematisch und dann ordnet sie in diesen Themen immer mal wieder so Episoden zu, die man so von einzelnen Kaisern kennt, zu kennen glaubt.
Das ist ein gutes Stichwort, Herr Opitz. Man hat ja immer so auch Filmbilder im Kopf. Ich musste sofort an den Commodus denken. Fieser Potentat in Ridley Scotts Gladiator, genial gespielt von Joaquin Phoenix, wie er da in der Arena Russell Crowe die Dolche in den Rücken sticht. Also das sind ja auch Fiktionen sozusagen, ne? Also überlieferte Bilder. Ne? Bei Caesar denke ich halt immer an Asterix auf eine dumme Weise.
Nicht an Brutus.
Geht Mary Beard denn auch auf solche historischen Erzählungen ein oder vermischt sie das oder sagt sie, das ist alles ganz falsch?
Na, ja, klar, man hat natürlich solche Bilder im Kopf und oder denkt an Peter Ustinov. Ach, der guckt auf das brennende Rom und spielt die Lyra. Ja. Das gehört dazu, das sagt Mary Beard, unser Bild von Rom ist dadurch zum großen Teil auch geprägt. Und sie geht auf solche Dinge ein, auch auf Anekdoten, auch auf vieles, was man glaubt, das gehört einfach dazu und muss Wahrheit sein. Und sie macht dahinter immer oft ein Fragezeichen. Also ist das tatsächlich so gewesen? Wir können das gar nicht immer ganz genau wissen, weil oftmals die Aufzeichnungen über solche römischen Kaiser sind Jahrhunderte später entstanden. Da schreibt sich eins weiter, eine Episode nach der anderen weiter. Also beispielsweise, um ein Beispiel zu sagen, es wird erzählt, um sozusagen den Prunk der Kaiser deutlich zu machen, man hätte zu einem Essen, wo 12 Gäste geladen waren, 8 Wildschweine zubereitet. Das ist ein bisschen viel, aber es erklärt sich dadurch, wie gesagt wurde, weil man die zu unterschiedlichen Zeiten angefangen hat zu braten und so war zu jeder Zeit, wenn die essen wollten, ein Wildschwein bereit, das man essen konnte.
Okay.
Und jetzt, die Episode ist nicht verbürgt, aber sie wird weitergeschrieben. König Charles wird nachgesagt, dass der es mit seinen Frühstückseiern so ähnlich gemacht haben soll. Er ließ sich 7 Eier kochen mit unterschiedlicher Zeit, damit dann eins richtig ist. Und sie sagt, großes Fragezeichen auch dahinter. Also was wir glauben zu wissen über die römische Geschichte ist und dafür steht dann Mary Beard mit ihrem Fachwissen nicht immer auf Fakten, beruht nicht immer auf Fakten.
Dankeschön, Michael Opitz über die Kaiser von Rom, Herrscher über Volk und Reich. Das Buch von Mary Beard, jetzt bei S. Fischer veröffentlicht, in der Übersetzung von Ursula Blank, Sangmeister. 539 Seiten kosten 36 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Jede Zeit hat ihre eigenen Superhelden und Heldinnen. Und viele davon werden in der großen Ausstellung Superheroes in Düsseldorf gewürdigt. Über 1600 Exponate sind zu sehen. Originalzeichnungen, Skulpturen, Kostüme, eine eigene Anime-Manga-Welt und sogar ein Batmobil aus einem Tim Burton-Film. Superhelden erzählen viel über die Ängste einer Gesellschaft und verkörpern Wünsche, Träume und Hoffnungen, so Kurator Alan Bieber.
Also wenn man sich die Geschichte der Superheroes auch anschaut, Superman zum Beispiel erschien ja das erste Mal 1938, damals erschaffen von zwei jüdischen Migrantenkindern in den USA, die mit großem Erschrecken beobachtet haben, was gerade in Europa passierte. Und das ist auch ein bisschen auch die Entstehungsgeschichte. Also gerade wenn es viele Krisen und auf der Welt gab, war das die Zeit der Heroes.
Die Ausstellung Superheroes ist bis zum 11. Mai im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen. Zeit seines Erwachsenenlebens legte der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer Zeugnis ab. Er beschrieb das Ende der Weimarer Republik, den Nationalsozialismus, den er als Jude nur knapp überlebte, und die junge DDR. Klemperers Tagebücher werden in einer Produktion von Deutschlandfunk Kultur von dem Schauspieler Udo Samel gelesen, flankiert von Originaltönen aus dem Archiv des Senders.
Adolf Hitler ist an das Fenster getreten.
1933.
Ich bin gekommen, um meinen Mann zu sehen, weil er mit in der SA marschiert.
Wir werden wirklich an dieser Sache zugrunde gehen. Ich sehe es kommen und fühle mich hilflos.
Die Aufnahmen sind als Podcast aufbereitet, begleitet und kommentiert von der Historikerin Leonie Schöler. Zu hören ist »Die Geschichte geht weiter«, Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959, überall dort, wo es Podcasts gibt und in der Deutschlandfunk-App. Ein Dorfpunk in der Stadt. 20 Jahre nach seinem autobiografischen Bestseller »Dorfpunks« hat der Musiker und Künstler Rocco Schamoni mit »Pudelskern« den zweiten Teil seiner Geschichte vorgelegt. Am Samstag liest er daraus in Itzehoe. Es sind die 80er Jahre auf St. Pauli. Der junge Dorfpunk trifft die goldenen Zitronen, die Ärzte und die Toten Hosen und sucht seinen eigenen Platz als Künstler.
Ich habe nicht wirklich etwas zu präsentieren, habe keinen eigenen Stil, bin weder begnadeter Sänger noch Instrumentalist. Ich habe gehofft, ich sei eine krude Mischung aus Billy Bragg, Wild Billy Childish, Jonathan Richman und Ricky Shane, aber in Wahrheit, das geht mir irgendwann auf, bin ich nur ein Witz, den so gut wie niemand versteht.
Rocco Schamoni, Pudelskern. Am Samstag liest er um 20 Uhr in der Lauschbar in Itzehoe. Im Oktober folgen Auftritte in München, Bielefeld, Magdeburg und Schwerin.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landvermann. Und wir schließen gleich noch diesen Tipp für Sie an, nämlich unsere aktuelle Sachbuch-Bestenliste, die wir jeden Monat hier im Deutschlandfunk Kultur herausbringen. Unsere Lesart-Kollegin Kim Kindermann hat sie heute früh im Programm in Studio 9 bei den Kolleginnen und Kollegen schon vorgestellt. Auf Platz 1 steht das Buch Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen von der Autorin Julia Friedrich. Und das hat Kim Kindermann darüber erzählt.
Diese Autorin macht wirklich eine vielschichtige Analyse und sie zeigt eben, was Reichtum für eine Gesellschaft bedeutet, für das soziale Gefüge, wenn der persönliche Reichtum einiger weniger irgendwann wichtiger wird als das Gemeinwohl und wo eben mitunter jedes Maß verloren geht. Und das Tolle ist, dass Friedrichs aber da nicht stehen bleibt, sondern sie zeigt auch, wie diese Menschen sich fühlen. Sie hat mit ihnen gesprochen darüber, was auch für Ängste mit Reichtum verbunden sind, welche Unsicherheiten, aber eben auch welche Macht. Und warum das so ist, auch das wird hier verhandelt, da kommen Psychologen zum Wort, Soziologen, und die zeigen eben, dass wir eigentlich gar keine Reichtumsforschung in Deutschland bislang haben, weil das so gar nicht zu unserer Gesellschaft passt, die ja immer vermittelt, hier kannst du alles durch Arbeit werden und du kannst es schaffen. Also insofern sagt sie jetzt, die Autorin zusammen mit den Fachleuten, wir brauchen mehr Mut zur Reichtumsforschung, und ihr Buch ist da jetzt ein echter, erster, wichtiger Schritt dahin. Und um es ganz noch dazu zu sagen, das ist hier keine Neiddebatte, die hier geführt wird, sondern sie zeigt wirklich, was für eine Moral steht dahinter, was braucht die Gesellschaft, und insofern ist Crazy Rich ein wichtiges, ein gut recherchiertes Buch, kritisch in der Analyse und wirklich wunderbar lesbar.
Kim Kindermann über Platz 1 unserer ganz frischen Sachbuch-Bestenliste. Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen von Julia Friedrich, erschienen im Piper Verlag. Die komplette Liste mit allen 10 Titeln, die finden Sie auf unserer Website unter Deutschlandfunk Kultur. Und nun lassen wir uns wieder Bücher empfehlen von unseren Freundinnen und Freunden aus dem bundesweiten Buchhandel. Und heute rufen wir in Hamburg an, von wo Pascal Matthäus die Buchhandlung Wassermann leitet. Willkommen mal wieder bei uns, Herr Matthäus.
Moin, Herr Scholl, hallo.
Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, da waren Sie gerade mitten in der Planung für Ihr eigenes Literaturfestival, das Sie mit Kolleginnen und Kollegen gestemmt haben. Das ging jetzt bis zum 18. September. Wie lief's denn, Herr Matthäus?
Ja, sogar bis zum 20. Also wir kommen sozusagen frisch raus und sind eigentlich erschlagen und aber auch wahnsinnig glücklich. Also es war total erfolgreich und schön. 20 Veranstaltungen in 16 Tagen. Wir hatten 2500 Gäste immerhin für diese erste Auflage des Festivals. Und es hat unheimlich viel Freude gemacht. Es war eben wirklich dieser Festivalgeist, den wir durch Veranstaltungen an jedem Tag erzeugen wollten in Blankenese im Stadtviertel. Hat wahnsinnig viele Leute, glaube ich, auch inspiriert und uns viel Spaß gemacht. Und was uns dann wirklich geadelt hat, wir waren dann den einen Abend noch mit Marc-Aurel Floros und Elke Heidenreich essen, war gar nicht mehr geplant. Die Stimmung war so toll, was wir dann doch noch gemacht haben. Und dann sagten die beiden uns, also das, was ihr hier macht, das erinnert uns an die Lit Cologne, als die mal angefangen hat vor vielen Jahren. Da waren auch so drei Verrückte, die jedes Mikrofon selber angeschlossen haben.
Na, das ist natürlich ein Ritterschlag. Dann mal gucken, vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder eins.
Also das ist fest geplant. Die sagten dann auch, eins müssen wir euch jetzt sagen, es ist ein bisschen blöd, ihr macht jetzt zwei, macht das zu Ende, dann macht ihr 2 Tage Urlaub und dann müsst ihr leider für nächstes Jahr planen. Ja, ja. Da dachten wir noch von wegen und ehrlich gesagt, jetzt steht die erste Veranstaltung für 2025.
Also es bleibt. Na gut, dann hören wir uns auf jeden Fall wieder. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Ihren Tipps, Ihren Lektüre-Empfehlungen, Herr Matthäus. Ein Roman aus Finnland haben Sie ausgesucht, Wesen des Lebens von der Autorin Ida Turpeinen. Es ist ihr Debüt, ja, das man auch erstmal entdecken muss. Wie kam es dazu, Herr Matthäus? Und das Buch hat Sie anscheinend prompt überzeugt.
Das ist wirklich nicht ganz klar gewesen, dass mich das so erreichen würde. Ein Buch, von dem ich dachte, dass es mich wirklich nichts angeht, als ich es erst angekündigt fand. Die Stellersche Seekuh ist eigentlich die Heldin dieses Buches. Ein Wesen so groß wie ein Buckelwal, ein Säugetier, das also die Nordmeere einst durchstreifte und aber eine ganz besondere Rolle einnimmt in der Geschichte der Naturwissenschaften, wenn man so will. Das war nämlich also das Tier, an dem zuerst von einem Forscher namens von Nordmann gezeigt wurde. Es gibt Arten, die der Mensch also ausrotten kann. Denn das ist das Schicksal, was diesem Tier dann widerfahren ist. Und dieses Buch erzählt also auf verschiedenen Zeitebenen die Entdeckung dieses Tieres durch den Naturforscher Steller und dann aber auch eben sein Einsinken in diese Naturgeschichte. Der Mensch, der tragisch verstrickt ist mit der Natur. Das, was er entdeckt, zerstört er dann auch wieder. Wirklich ein tolles Buch, das erst so ein bisschen an die Vermessung der Welt fast erinnert, in dem ersten Teil, wo immer auch so ironische Passagen kommen, dieser eigenartige Naturforscher-Steller und dann aber doch wirklich auch wichtige Scharnierstellen zwischen Mensch und Natur irgendwie beackert, hat mich sehr beeindruckt.
Wesen des Lebens, der Roman von Ida Turpeinen, jetzt auf Deutsch im S. Fischer Verlag. Und von Finnland gehen wir jetzt ins literarische Italien zu Carlo Cassola, ein Autor, den ich gar nicht kenne. Muss ich zugeben, geboren 1917, gestorben 1987, hochdekorierter Schriftsteller. Jetzt gibt es eine längere Erzählung von ihm, erstmals in deutscher Übersetzung, Ins Holz gehen. Was ist das für ein Text, für eine Geschichte, Herr Matthäus?
Ja, ich habe den auch überhaupt nicht gekannt. In den 60er Jahren gab es offenbar schon mal deutsche Übersetzungen von Cassola. Jetzt hat Kamper den wieder ausgegraben und wir sind ganz beglückt, dass sie das getan haben. 5 Männer gehen in den Wald. Einer von ihnen ist der Vorarbeiter, der also einen Holzschlag gekauft hat, ein Terrain von Bäumen, das sie zu Holz verarbeiten und dann verkaufen wollen. Und dafür sind sie also monatelang auf sich allein gestellt, der Natur und der Einsamkeit und der schweren Arbeit ausgesetzt. Und was so faszinierend an diesem ganz schlichten Buch ist, dass man also tief in die Psychologie dieser 5 Männer eintaucht, die doch recht wortkarg miteinander umgehen. Am Lagerfeuer erzählen sie dann doch mal ihre Geschichten. Was ich so toll daran finde, was man über Seetaler immer sagt oder was sein Anspruch ist, die einfachen Menschen darzustellen. Das macht, kann der Cassola wirklich. Und er zeigt diese einfachen, scheinbar einfachen Menschen als doch komplexe, von Wünschen und ja, verdrängten Bedürfnissen geprägte, wahnsinnig faszinierend.
Die Erzählung von Carlo Cassola, Ins Holz gehen. Jetzt auf Deutsch im Kamper Verlag. Und nun haben Sie noch etwas für die ganz junge Leserschaft herausgesucht, Herr Matthäus, ein Kinderbuch, Buchstabenhausen heißt es, ab 4 Jahren schon empfohlen, geschrieben von Maya Knochenhauer. Und ja, es geht tatsächlich um Buchstaben.
Was lesen wir da? Ein Buch, das wir jetzt also zum Schulstart auch vielfach empfohlen haben. Sicherlich was für die etwas größeren Kita-Kinder, aber auch noch für die Grundschulkinder. Eigentlich ein Alphabetbuch. Die Buchstaben von A bis Z werden abgebildet. Und dieses Architekten-Ehepaar Tjeda und Knochenhauer, die das zusammen gemacht haben, haben jeden Buchstaben in ein Gebäude umgesetzt und haben dann also wirklich ganz faszinierende Gebilde da geschaffen. Wie kleine Wimmelbilder sind daraus auch geworden. Also die Funktionalität eines Gebäudes, das in einen Buchstaben passt. A wie Atelier, B wie Bibliothek. Natürlich fängt das dann auch immer mit den Buchstaben an. Und dann sind dazu ganz witzige, tolle, gereimte Texte, die diese Buchstaben vorstellen, und durchlaufende Bildergeschichten, die am Ende noch mit Rätseln verbunden werden. Also ein Buch, mit dem man das Alphabet kennenlernen kann, an dem man aber auch so Spaß hat und das eben durch diese tollen detailreichen Bilder auch ganz, ganz viel zum Entdecken und dranbleiben und Details entdecken einlädt.
Sie sagen jetzt zum Schulstart, merken Sie das eigentlich, wenn die Schule losgeht, kommen dann also Eltern verstärkt und kaufen dann Bücher speziell so ein bisschen in die Richtung oder?
Auf alle Fälle. Ja, wir hatten auch wieder ein sehr, sehr schönes Schaufenster, aber eben doch Bücher landen in vielen Schultüten und genauso soll es doch auch sein.
Ja. Und apropos, ich meine, demnächst ist ja wieder Buchmesse. Gerade haben Sie jetzt von Herrn Cassola erzählt. Ich vermute mal, dass der Kamper Verlag den auch jetzt entdeckt wieder rausgebracht hat. Natürlich im Hinblick auf das diesjährige Gastland Italien. Und ja. Da kommen ja jetzt zig Bücher heraus, also alte und neue. Also wie, ich habe mich immer gefragt, ob das eigentlich im deutschen Buchhandel, ich meine, Sie bestellen die dann auch, Sie legen die wahrscheinlich aus, aber ob sowas dann wirklich beim Publikum ankommt und ob das dann wirklich auch so eine Art von, ja, eine Renaissance oder ein neues Interesse an so einem Land wie, an dem literarischen Land Italien weckt beim Publikum. Haben Sie da Erfahrung?
Gute Frage. Ich meine, es kommt ein bisschen drauf an, was man dann auch draus macht als Buchhandlung, denke ich. Wir haben dann im letzten Jahr ein schönes Österreich-Fenster zur Buchmesse gehabt. Mhm. Und in diesem Jahr hatten wir Susanne Schüssler vom Wagenbach-Verlag, die schon bei uns, die einen fantastischen Italienabend gemacht hat. Kein deutschsprachiger Verlag hat sich so um Italien verdient gemacht wie Wagenbach, mit ganz viel Publikumsinteresse. Und ich finde das schon immer gute Leitplanken. Ich meine, es entsteht ja natürlich auch ganz viel darum, neue Übersetzungen, neue oder alte Autoren, die wieder entdeckt werden. Also echt eine schöne Einladung, sich mit den Ländern, den Nationalliteraturen zu befassen.
Wissen Sie was, ich Ihnen schon verraten kann? Die Susanne Schüssler, die wird bei uns auch zu Gast sein auf der Buchmesse in unserer Lesart-Sendung. Und wir sehen uns dann vielleicht. Also jetzt erstmal vielen Dank, Peter Matthäus.
Jetzt bin ich so heißt mein Großvater, aber mach.
Herr Matthäus von der Buchhandlung Wassermann, ich danke Ihnen. Also, bis bald mal wieder und wir hören uns wieder.